setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta. Heute befinden wir uns mal wieder im OP.
Und ich habe einen Fall aus der klinischen Praxis mitgebracht. Und zwar handelt es sich heute bei uns um eine 34-jährige junge Patientin, die sich zu einer elektiven OP im Kopf-Hals-Bereich vorgestellt hat. Sie hat keine relevanten Vorerkrankungen, nimmt auch keine Dauermedikation ein und hat auch keine bekannten Allergien. Also an sich eine komplett gesunde Patientin. Die Narkoseeinleitung verläuft soweit unkompliziert. Und kurz später fällt dem Anästhesisten jedoch auf, dass auf einmal die Herzfrequenz ansteigt. Zudem bei genauerem Hinsehen fällt ihm dann auf, dass es zu einer Rötung am Infusionsarm kommt und ihm fällt auch so eine Quaddelbildung da auf. Und kurz danach merkt er, dass der Blutdruck so langsam abfällt und das Narkosegerät auch alarmiert, weil das Atemzugvolumen zu niedrig ist. Und beim Auskultieren fällt ihm dann ein Giemen beidseits auf.
Huch! Was ist denn da jetzt passiert?
Tja, Greta, das frage ich mich auch.
Könnte es sich da tatsächlich um eine Anaphylaxie handeln?
Eventuell ist das tatsächlich heute unsere Verdachtsdiagnose. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was zur Definition der Anaphylaxie erzählen.
Die Anaphylaxie ist potenziell lebensbedrohlich und eine schwere allergische Reaktion. Das heißt also eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf eine normalerweise harmlose Substanz. Wenn wir uns das in der Coombs-Gell-Klassifikation der allergischen Reaktion nochmal anschauen, reden wir hier von der Klasse 1. Das heißt, die anaphylaktische Sofortreaktion. Auf alle anderen Klassen werden wir hier einfach gar nicht mehr eingehen. Die Anaphylaxie ist eine systemische Reaktion, das heißt, sie kann den ganzen Körper betreffen. Der Verlauf ist meistens sehr akut und tatsächlich auch fulminant. Es gibt noch eine Unterscheidung für die auslösende Antigene zwischen Erwachsenen und Kindern. Bei den Erwachsenen findet man zumeist eine Reaktion auf Insektengifte und Medikamente an zweiter Stelle. Bei den Kindern sind es tatsächlich in 60% der Fälle Nahrungsmittel, auf die eine Anaphylaxie stattfindet. Aber was passiert denn jetzt eigentlich da ganz genau im Körper, Jana?
Also, in dem ersten Schritt kommt es zur Sensibilisierung. Dies geschieht nach dem ersten Allergenkontakt. Das Allergen ist unsere allergieauslösende Substanz. Es werden jetzt B-Lymphozyten aktiviert und infolgedessen Plasmazellen gebildet. Diese setzen jetzt Immunglobulin E frei. Und das Immunglobulin E heftet sich an Mastzellen und basophile Granulozyten. Und damit sind diese sensibilisiert. Bei einem erneuten Kontakt mit dem Allergen bindet dieses IgE jetzt auf sensibilisierte Zellen. Und damit haben wir eine klassische IgE-vermittelte immunologische Reaktion. Nebenbei bemerkt, es gibt auch IgE-unabhängige anaphylaktische Reaktionen, bei denen es eben ohne die IgE-Freisetzung zur Mastzell-Degranulation kommt. Das ist allerdings selten und führt jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen zu weit.
Okay, also die Sensibilisierung ist jetzt also erfolgt. Konkret in unserem Fall existierten also schon mal präformierte Antikörper. Wogegen genau, das gucken wir uns später nochmal an. Und durch diese präformierten IgEs kommt es jetzt also zu einer Aktivierung von Mastzellen und basophilen Granulozyten und dadurch eben zur Mastzell-Degranulation. Das heißt, es werden verschiedene Mediatoren ausgeschüttet, die in ihrer Summe verantwortlich für die Symptome sind. Der prominenteste Mediator ist hier natürlich das Histamin. Ich glaube, daran erinnern wir uns alle noch sehr, sehr gut. Aber es gibt auch noch weitere Mediatoren, die auch für die Symptome eben verantwortlich sind. Da hätten wir zum Beispiel Prostaglandine, die Leukotriene, Tryptasen, aber auch plättchenaktivierenden Faktoren, Heparin, Proteasen, Serotonin und Zytokine. Aber um jetzt nochmal bei unserem Star zu bleiben, dem Histamin. Was macht das Histamin denn jetzt eigentlich so ganz genau?
Sehr gute Frage. Eigentlich hat Histamin drei Funktionen, die wir uns merken müssen, oder hat drei Auswirkungen. Es führt zum einen zu einer erhöhten Gefäßpermeabilität, zum zweiten zu einer Vasodilatation und es macht eine Kontraktion der glatten Muskulatur. Und demnach kann man sich ganz viele klinische Symptome auch erklären. Und wir gehen die einfach mal von oben bis unten sozusagen systematisch durch. Zuerst haben wir neurologische Symptome. Dies beginnt mit Verwirrtheit, Agitation. Das kann aber auch eine Bewusstseinstrübung bis hin zum Koma machen. Wir haben eine kutane Reaktion, das heißt, es kann zu Rötung und Flasch kommen, zur Quaddelbildung. Und auch da ist natürlich der Pathomechanismus klar. Die Vasodilatation führt zum Ödem und alles das ist natürlich durch das Histamin passiert. Im Respirationstrakt haben wir genau das gleiche Problem. Aber wir unterscheiden einmal in obere Atemwege und untere Atemwege. In den oberen Atemwegen kann es deswegen auch durch die Ödembildung zu Schwellung von Mundschleimhaut, Zunge, Larynx und natürlich, wir sind Anästhesisten, auch zu Glottis und Epiglottis kommen. Das würde man dann durch einen inspiratorischen Stridor hören. In den unteren Atemwegen wiederum ist natürlich eher prominent die Kontraktion der glatten Muskulatur. Das heißt, dort kommt es eher zur Bronchokonstriktion und deswegen hören wir da auch einen expiratorischen Stridor. Die Herz-Kreislauf-Reaktionen sind auch wieder so ein bisschen durch die Vasodilatation bedingt, nämlich es kommt einmal zur Hypotonie, Volumen versackt sozusagen in den Gefäßen, die sich erweitern, und es kommt nachfolgend auch zur Tachykardie. Und dann haben wir zuletzt noch gastrointestinale Symptome, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe und im schlimmsten Fall Diarrhoe. Und die erklären wir uns natürlich wiederum durch die Kontraktion der glatten Muskulatur. Allgemein muss man sagen, dass die Anaphylaxie eine klinische Diagnose ist. Und all diese Symptome, die gerade genannt wurden, können auch ohne feste Reihenfolge auftreten. Das läuft nicht linear ab und das kann auch alles eventuell parallel nebeneinander passieren. Oder man sieht nur einzelne Symptome.
Anhand der Symptome, die Jana uns gerade so schön dargestellt hat, können wir jetzt auch die Schweregradeinteilung vornehmen. Das heißt, es gibt vier Stufen in dieser Schweregradeinteilung. In der ersten Stufe würden wir erstmal nur mit den kutanen Symptomen rechnen. Das heißt Juckreiz, Flasch, Urtikaria oder auch ein Angioödem. Und in den weiteren Stufen kommen dann unterschiedliche Organsysteme mit dazu. Bei Grad 2 und Grad 3 erfolgt die Differenzierung eigentlich anhand der Schwere der Symptome. Das heißt, in Stufe 2 haben wir zum Beispiel einen Herzfrequenzanstieg um ungefähr 20 Schläge pro Minute und gleichzeitig einen Blutdruckabfall von ungefähr 20 mm Hg. Und in der Stufe 3 hätten wir dann tatsächlich auch den Schock als Herz-Kreislauf-Beteiligung. Auch in der Stufe 3 im Bereich der respiratorischen Symptome hätten wir hier einmal das Larynxödem und einen Bronchospasmus, wohingegen wir in Stufe 2 eher nur eine Heiserkeit erwarten würden. Stufe 4 wäre dann tatsächlich unser Worst-Case-Szenario. Da befinden wir uns dann im Herz-Kreislauf-Stillstand.
Und was machen wir jetzt?
Die Therapie erfolgt tatsächlich immer stadiengerecht, wie könnte es anders sein, und symptombezogen. Wenn wir da auch einmal überlegen, natürlich wäre da auch das ABCDE-Schema eine sehr schöne Variante, um das Ganze abzuarbeiten. Aber was hier wirklich ganz wichtig ist, ist das schnelle Handeln. An erster Stelle der Behandlung der Anaphylaxie steht deshalb eben auch das Erkennen der Anaphylaxie. Wenn ich da einfach nicht die Anaphylaxie als solche erkenne, habe ich kaum Chancen, sie suffizient zu therapieren. Wenn ich das aber schaffe, dann kann ich auch die Prognose sehr günstig beeinflussen. Man kann die Therapie auch nochmal grob einteilen in die lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Das sagt ja auch eigentlich schon, dass wir hier sehr schnell handeln müssen, und dann noch eine sekundäre Therapie. Als erstes steht natürlich dann die Frage, woher kommt die Allergie überhaupt? Habe ich eine Möglichkeit, das Agens zu stoppen? Wenn ja, dann mache ich das natürlich an allererster Stelle. Aber das ist natürlich auch nicht immer unbedingt möglich. Bei der ausgeprägten Anaphylaxie mit eben Kreislaufreaktion oder der Atemwegsbeteiligung muss ich dann auch sehr schnell an Medikamente denken. Und da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Medikament.
Ich glaube, du meinst das Adrenalin.
Yes, ganz genau richtig. Der einfachste und sicherste Weg, das Adrenalin eben zu meinem Patienten zu bekommen und auch tatsächlich mit einer sehr schnellen Anschlagszeit und wenigen Nebenwirkungen, wäre hier auf jeden Fall die EM-Gabe. Da bietet sich einmal der laterale Oberschenkel an und wir würden 0,5 Milligramm IM applizieren. Einmal hier kurz der Ausflug, wie wirkt denn das Adrenalin überhaupt? Durch seine betamimetische Wirkung kommt es zu einer Bronchodilatation und zu einer Kontraktilitätssteigerung. Zusätzlich wird die Mediatorenfreisetzung reduziert, es kommt also zu einer Mastzellstabilisierung. Durch die alphamimetische Wirkung haben wir eine Vasokonstriktion und unsere Ödeme reduzieren sich wieder. Insgesamt wirkt das Adrenalin also so sehr schön gegen eigentlich alle Symptome. Als nächster Schritt und auch als unbedingte Primärmaßnahme zählt noch die Sauerstoffgabe. Und als nächsten Schritt denken wir nochmal kurz an unseren Pathomechanismus und eben die Vasodilatation zurück. Wir haben ja potenziell die Gefahr, dass wir hier auf einen distributiven Schock zusteuern. Das heißt, wir brauchen ganz viel Volumen und das natürlich auch über große Zugänge. In der weiteren Therapie müssen wir uns einmal das Ganze noch ein bisschen genauer angucken. Es gibt ja einmal die Unterscheidung von den Atemwegen, ob die oberen Atemwege eher betroffen sind oder die unteren Atemwege, und danach steuern wir dann auch unsere Inhalationstherapie. Also wenn die oberen Atemwege betroffen sind und ich einen inspiratorischen Stridor habe, dann vernebel ich eher mit Adrenalin. Wenn die unteren Atemwege betroffen sind, das heißt ein expiratorischer Stridor vorliegt, dann würde ich zum Salbutamol greifen. Das wären jetzt erstmal kurz und knapp die wichtigsten Primärmaßnahmen. Wie geht's denn dann weiter?
Es gibt natürlich noch ein paar weitere Medikamente, die wir geben können. Also wenn unser Patient mit diesen ersten Maßnahmen, die du gerade genannt hast, soweit erstmal stabilisiert ist, dann können wir uns Gedanken über Medikamente machen, die vielleicht ein bisschen kompliziertere Wirkstoffnamen haben. Wir haben bei den H1-Blockern zum Beispiel das Dimetinden, das Fenistil. Das ist mit 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben in der Dosierung. Oder wir können auch Clemastin geben, das sind dann 0,05 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und tatsächlich ist in den neueren Leitlinien ja auch die Gabe von H2-Blockern gar nicht mehr drin, dafür gibt es nämlich nur eine geringe Evidenz. Und dann haben wir natürlich noch unsere Glukokortikoide, die benutzen wir allgemein ja ganz gerne, weil sie eine Zellstabilisierung machen. Und das ist natürlich auch der Zweck bei der Anaphylaxie, denn wir wollen natürlich auch da die Mastzellen wieder stabilisieren. Und dafür nehmen wir das Prednisolon. Die Dosierung wäre hier 250 bis 1000 Milligramm. Also da hat man einen großen Spielraum. Man muss allerdings bedenken, dass unsere Glukokortikoide immer eine relativ lange Anschlagszeit haben. Deswegen ist es nicht das erste Akutmedikament, was wir geben. Und was machen wir jetzt mit unseren Patienten? Wir müssen sie natürlich gut überwachen. Also das heißt, wenn wir als Notärztin oder Notarzt bei einem Patienten mit einer Anaphylaxie sind, dann müssen wir die auf jeden Fall in eine Überwachung mitnehmen, also ins Krankenhaus. Denn es kann bei der Anaphylaxie einen sogenannten biphasischen Verlauf geben. Und all diese Symptome können eben trotz unserer guten Therapie nach einem symptomfreien Intervall einfach nochmal auftreten.
Tatsächlich kommt es in so 5-20% zu eben diesem biphasischen oder protrahierten Verlauf, für alle, die das jetzt so ganz genau wissen wollen. Aber um nochmal zu unserem klinischen Fall zurückzukommen, wie sich jetzt so die kompetenten Zuhörer sicherlich schon gedacht haben, hatten wir hier eine anaphylaktische Reaktion auf ein Muskelrelaxans. Das ist tatsächlich auch der häufigste Auslöser der perioperativen Anaphylaxie. Und als kleiner Sidefact, die Aktivierung erfolgt hier tatsächlich über quartäre Ammoniumgruppen, die sich in ähnlicher Molekülstruktur auch in zum Beispiel Zahnpastas oder Hautcremes befinden. Das heißt, auch der Erstkontakt mit dem Muskelrelaxans kann zu einer anaphylaktischen Sofortreaktion führen, was ja sonst eher untypisch ist. Außerdem führt es noch dazu, dass es eine sehr hohe Kreuzreaktivität unter den verschiedenen Muskelrelaxantien gibt. Wie ging es denn jetzt so ganz konkret mit unserer Patientin weiter?
Ja, zum Glück hat der Anästhesist, der die Patientin betreut hat, genau diese Therapie, die wir gerade besprochen haben, auch durchgeführt. Und der Zustand der Patientin hat sich dann langsam stabilisiert. Sie wurde aber tatsächlich noch mit laufendem Adrenalinperfusor intubiert auf unsere Intensivstation verlegt. Auch wohlgemerkt ohne Operation, die wurde natürlich nicht durchgeführt. Sie hatte noch eine ausgeprägte Schwellung der oberen Atemwege und deswegen konnte sie auf der Intensivstation auch nicht direkt extubiert werden. Allerdings konnte man das Adrenalin ausschleichen und nachdem das alles ein bisschen abgeschwollen ist, konnte sie auch problemlos extubiert werden. Bei uns wurde sie dann auf der Intensivstation noch eine Nacht überwacht und sie hat im Endeffekt auch keine Folgen davon getragen, außer vielleicht einen Schreck.
Das ist doch sehr erfreulich und zeigt ja auch total, wie wichtig dieses frühzeitige Erkennen der Anaphylaxie ist und einfach die schnelle und konsequente Therapie tatsächlich auch Leben retten kann.
Und deswegen fassen wir für euch nochmal eine Take-Home-Message zusammen.
Die Anaphylaxie ist ein durchaus fulminantes Krankheitsbild, was unterschiedlichste Kompartimente des Körpers betreffen kann und potenziell sehr schnell lebensbedrohlich werden kann.
Genau, wie Greta schon gesagt hat, ist das frühe Erkennen der Anaphylaxie umso wichtiger, damit man eben schnell reagieren kann. Wir wollen auch deswegen zunächst das Agens stoppen, falls es möglich ist. Und wir haben uns gemerkt, dass das wichtigste Medikament, das man neben der Durchführung unserer Basismaßnahmen geben kann, das Adrenalin ist. Das müssen wir uns merken, denn das ist einfach das essentiellste Medikament bei der Anaphylaxie.
Wir wollen ganz viel Volumen geben, also in diesem Fall viel hilft viel. Und Sauerstoffgabe dürfen wir auch nicht vergessen.
Anschließend müssen wir unsere Patienten gut überwachen, denn wir denken an den biphasischen Verlauf.
Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer und auch überschaubar, was man sich hier alles merken muss.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, du hast aber zum Schluss für uns noch einen Fun Fact.
Ja, wie immer, hier kommt der Fun Fact. Heute gar nicht so richtig lustig. Aber tatsächlich ist ein Risikofaktor für eine schwere Anaphylaxie die Einnahme von Beta-Blockern und ACE-Hämmern. Deshalb werden sie auch als Augmentationsfaktoren bezeichnet. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.